Hallo, willkommen zurück zu Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur, tantrischer Escort-Callboy, Ausbilder für BDSM seit einiger Zeit. Was ist Ausbilder? Ich coache Leute auch in BDSM-Praktiken. Heute ist die Sammelfolge. Ihr seht es im Titel der Episode. Heute ist die E-Mail-Sammelfolge. Und falls ich jetzt gerade etwas langsam klinge oder etwas ruhiger vom Tempo her, dann, weil ich habe es gerade im Podcast gesagt, ich fühle gerade, wie so ein Schwall an Müdigkeit mich einholt. Das heißt, könnte sein, dass heute eher eine ruhige Folge wird. Aber ich hatte ja aufgerufen, dass ihr mir E-Mails zukommen lassen sollt für die heutige Folge, wo ihr sagt, hey, das ist eine Geschichte, die passt hier in die Thematik rein, in dieses Thema, das diesen Podcast durchzieht, das Thema der weiblichen sexuellen Revolution und des sexuellen Erwachens, auch der Selbstliebe und Selbstheilung im sexuellen Sinne. Und ich war gespannt, was da so auf mich zukommt. Und es sind zwei E-Mails. Ihr denkt euch jetzt, ja toll, die Folge sind 15 Minuten zu Ende. Nope. Es sind zwei E-Mails, die sich gewaschen haben. Zwei E-Mails, die mit Format, mit Kaliber. Bei der einen muss ich beim Lesen darauf achten, Namen und Orte wegzulassen. Ich werde auch so ein bisschen an den Zahlen, glaube ich, etwas rumdoktern, damit da nicht alles zu auffällig ist. Aber die andere Geschichte wurde mir zugesandt mit, die darf genauso vorgelesen werden. Die habe ich vorhin gerade, ich war bis vor, keine Ahnung, bis vor einer halben Stunde, war ich mit meiner Familie noch im Freibad und vielleicht kommt daher auch die Müdigkeit. Und ich habe dann im Freibad diese Mail zum ersten Mal vorweg gelesen, weil ich mir dachte, okay, ich will den Text mal gelesen haben, bevor ich ihn nachher vorlese. Puh, das ist... Die erste Nachricht ist etwas heiterer, lockerer, wobei sie auch etwas bitter beginnt, aber die zweite ist schon ein starkes Stück. Gut. Aber ja, die Folge wird jetzt zwei E-Mails enthalten und trotzdem nicht in 10 Minuten vorbei sein. Also, Nummer 1 kommt von, ich muss mir jetzt einen guten Namen aussuchen, wie nennen wir dich? Katrin. Nennen wir sie Katrin. Denn sie sagte, ich soll ihren Namen bitte zensieren. Katrin schreibt, ich bin eine 50-jährige Frau und höre gerade mit großer Begeisterung deinen Podcast. Dabei spüre ich das Bedürfnis, dir meine Geschichte in kurzen Schlaglichtern zu erzählen. Wenn du magst, lies gerne weiter, fühl dich aber genauso frei, es zur Seite zu legen. Ich habe das Gefühl, es könnte gut in deine reiche Erfahrungswelt passen und zeigen, welche Wege das Leben manchmal nimmt. Vor über 20 Jahren kam ich mit meinem heutigen Ex-Mann zusammen. Die ersten 6 bis 8 Wochen hatten wir relativ guten Sex. Ich war über beide Ohren verliebt. Bereits nach 2 Wochen zog er bei mir ein, direkt vom Kinderzimmer seiner Mutter in meine Wohnung im Elternhaus. Nach einigen Monaten flaute unser Sexleben ab, aber er wohnte eben bei mir. Damals dachte ich, ich bekäme nie wieder jemanden. Dann begann seine Aggression. Verbale und häusliche Gewalt. Und trotzdem heirateten wir in den 2000ern. Ein Jahr später wurde unser Sohn geboren. Einmal Sex nach Plan, sofort war ich schwanger. Ich hatte gehofft, dass dies auch unser Liebesleben wiederbeleben könnte, aber im Schnitt schliefen wir danach alle 1 bis 2 Jahre einmal miteinander. In all den Jahren, über 20 Jahren Beziehung, hatte ich keinen einzigen Orgasmus mit ihm. Dabei bin ich eine leidenschaftliche Frau. Berührung, Erotik, Nähe, all das bedeutet mir sehr viel. Ich habe das oft kommuniziert, in Briefen, Gesprächen, Gesten, doch ich wurde immer wieder abgewiesen. Sätze fielen wie, ich möchte nicht mit dir ins Bett, ich will noch etwas vom Abend haben, oder Sex ist so anstrengend. Ich sei zu viel, wolle zu viel, sei zu fordernd. Kurz gesagt, ich wurde immer unglücklicher. Trotzdem habe ich mir 20 Jahre lang keinen anderen Mann angesehen, bis ich mich eines Tages verliebte. Peng. Ich hatte Sex, guten Sex, was kein Wunder war nach so langer Unterdrückung. Mein Ex kam damit nicht klar. Er wollte zwar keinen Sex mit mir, mich aber auch nicht verlieren. Ich war bequem für ihn. Letztlich folgte die Trennung, und seit März diesen Jahres bin ich glücklich geschieden. Und nun das Beste. Seit 10 Monaten habe ich einen neuen Partner. Und ich erlebe die Sexualität, Leidenschaft und Erotik meines Lebens. Ich habe multiple Orgasmen, kann schreien, loslassen, ganz aus mir herausgehen. Das Bett ist mehr als nur nass, die Wand auch. Und ich bin glücklich und erschöpft. An dieser Stelle viele Smileys. Ihm geht es genauso. Ich musste 26 Jahre auf diese sexuelle Befreiung warten. Nun ist sie da, mit Wucht und voller Leidenschaft. Ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, Unterdrückung ist wie ein Luftballon unter Wasser. Wenn er auftaucht, hält ihn niemand mehr zurück. Dank deines Podcasts verstehe ich mich und meine Geschichte immer besser. Ich erkenne mich so oft wieder. Mein Partner und ich reden viel und tief über Sexualität, offener als ich es je erlebt habe. Ich kann endlich meine Leidenschaft leben. Und ja, ich bediene wohl jedes Klischee. Rothaarig mit Haaren bis zum Po, Skorpion, dem ja Erotik und Mystik nachgesagt werden, begeistert von der Wikingerkultur, ich war gerade erst auf einem Festival. Ich kleide mich sehr feminin, von Männern wie Frauen höre ich immer wieder, ich sei sexy, leidenschaftlich, voller Erotik, und trotzdem habe ich all das, blind vor Liebe, so lange nicht gelebt. Jetzt bin ich endlich die Frau, die ich immer war. Danke für deinen Podcast, den ich mit großer Freude verfolge. Ich würde eines Tages gerne eine Tantra-Massage erleben, aber frisch geschieden und alleinerziehend muss ich derzeit auf mein Budget achten. Wer weiß, vielleicht irgendwann. Ich wünsche dir weiterhin viel Zauber in deiner Erotik, Liebe und Sexualität. Möge das Leben dir noch viele Abenteuer schenken. Mein Partner und ich entdecken gerade die Welt des Tantra. Vielleicht wagen wir eines Tages auch Erfahrungen zu dritt oder viert. Aber da lassen wir uns Zeit. Es muss einfach stimmen. Der richtige Mensch muss gefunden werden. Fühl dich herzlichst umarmt. Viele herzliche Grüße aus, füge hier deine deutsche Stadt ein, beziehungsweise deutsche Gegend. Katrin. Ich habe sie auch Katrin gedacht. Katrin habe ich sie getauft. Ich habe dann eben geantwortet und sie gebeten, ob ich diese E-Mail denn vorlesen darf. Und sie sagte ja, mit eben dem Zusatz, dass ich ihren Namen und Wohnort ändere. Aber da kam noch mehr. Da kam noch mehr. Pass auf. Ja, ich bitte nämlich lediglich nach dem Wohnort raus. Mein Liebster weiß nämlich noch nicht, dass ich dir geschrieben habe. Das Gespräch mit ihm möchte ich zu gegebener Zeit in Ruhe führen. Anscheinend bin ich tatsächlich so etwas wie ein Jackpot. Lange rote Haare bis zum Po, blaue Augen, helle Haut, schlank, Skorpion, Viking-Metal-Braut, kleine Hexe, für jeden Spaß zu haben. Auch mein Po freut sich dann und wann. Oh, Katrin steht auf Anal. Yes. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal selbst so ein Klischee erfüllen könnte. Eine gute Freundin von mir, die bisexuell ist, sagte mir früher oft: Mensch, Katrin, du bist die erotischste, leidenschaftlichste Frau, die ich kenne. Warum bist du mit so einem lahmen Arsch zusammen? Tja, jetzt ist sie endlich da, die Katrin, die ich immer war. Endlich zeigt sie sich in voller Blüte. Wenn du magst, erzähle ich dir gerne noch mehr Details aus meiner verqueren Vergangenheit. Ich wollte schon immer gerne und viel Sex, mein Ex-Mann aber nicht. Die Liebe war lange stärker. Er schaute sich täglich Pornos an, meist kaum, dass ich im Bett war, und glaube nicht, dass ich nicht unzählige Male das Gespräch gesucht hätte. Doch immer war ich schuld. Ich wollte zu viel, ich setzte ihn unter Druck, ich wollte abartig viel Sex. Naja, von Druck kann man nicht sprechen, wenn Sex etwa alle 1 bis 2 Jahre stattfindet, finde ich. Ganz ehrlich, nein. Also wenn das alle 1 bis 2 Jahre eingefordert wird, wenn man das als Druck bezeichnet, sich aber jeden Tag ein Porno reinzieht, sobald die Partnerin im Bett ist, what the fuck? Weiter. Leider wurde ich auch recht schnell schwanger. Es ist dann erst ein Sternenkind, dann der nächste Versuch, wieder Peng, ein Schuss, ein Treffer. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Als unser Sohn gerade 4 Wochen alt war, habe ich herausgefunden, dass weiterhin täglich Pornos geschaut werden, aber er mich niemals sexuell anfasste. Seine Begründung: Du bist zu toll für Sex. Sorry. Wie dämlich, wie scheiße, wie Arsch, ganz ehrlich. Das erinnert mich so sehr an manche Diskussionen, die ich mit Leuten aus der Tantra-Szene hatte, die mir weismachen wollten, Verbindungen und Menschen seien teilweise zu toll für Sex, denke ich mir so. Hä? What the fuck? Was? Hä? Du kommst aus der tantrischen Welt und erzählst mir von dem Bewusstseins- und körpererweiternden Erlebnissen, aber dir ist ein Mensch zu toll für Sex? Oder was ist so schlimm an Sex? Oh, Leute, hört auf, Sex zu dämonisieren. Und das passiert nämlich eben auch teilweise in der esoterisch-tantrisch-energetischen Szene, dass Sex so dämonisiert wird. Ich denke, what the fuck, Leute? Chatnachricht. Frauen gibt's doch nur als Heilige oder Hure, weißt du doch. Ah ja, sorry, sorry, das habe ich vergessen. Ja, wir wollen ja alle die heilige Jungfrau, die Kinder gebärt. Eieieiei. Heilige Scheiße. Gut, weiter geht's. Ich habe so oft geweint, mich selbst gestreichelt und dabei geweint. Ich fühlte mich irgendwann nur noch hässlich und dumm. Dabei kleide ich mich eigentlich sehr feminin, meist Rock oder Kleid und Stiefel, aber das hat ihm nicht gefallen. Also landete ich irgendwann bei Jeans und Kapuzenpullover. Ich schenkte ihm einmal zu Weihnachten ein Tantra-Buch. Er brüllte mich an. Ich sprach mit ihm. Er wurde wütend. Ich bettelte. Er sagte, Sex mit mir sei anstrengend und er wolle noch etwas vom Abend haben und deshalb nicht mit mir schlafen. Er wurde zunehmend aggressiver. Ich wurde ständig abgewiesen. Das brachte mich in Therapie. 4 Jahre intensivste Gesprächstherapie. Ziel: Trennung. Raus aus dieser absolut toxischen Beziehung. Ich habe es bis zum Schluss nicht geschafft. Ich habe meine Mama bis zum Schluss sterbebegleitet. 3 Tage vor ihrer Beerdigung legte er mir dann die Trennung in den Mund. Ich habe zugestimmt. Seine Welt brach zusammen. Vermutlich hatte er gedacht, ich würde betteln. Tat ich aber nicht. Ich hatte schon 3 oder 4 Jahre vorher immer wieder die Trennung ausgesprochen. Er akzeptierte es aber nie. Denn wenn ich mich trenne, dann. Und dann kamen Drohungen. Unser Kind nimmt Drogen, stürzt ab, bleibt beim Vater. Ich verliere unser Haus, das ich mit meinem eigenen Vater gebaut habe. Er nimmt mir alles, was ich liebe. Er hat es aber nicht geschafft. 10 Monate später habe ich dann auch noch meinen Vater verloren. Ich war auch bei ihm bis zum Schluss an seiner Seite. Mein Vater durfte noch meinen neuen Freund kennenlernen und sagte, pass gut auf meine Tochter auf. 6 Tage später war er tot. Ich habe dann innerhalb von 2 Monaten mein Elternhaus alleine leergeräumt und verkauft. Dadurch konnte ich meinen Ex endlich auszahlen, sodass er gehen musste. 9 weitere Monate saß er noch in meinem Haus. Seither bin ich frei. Und ich erlebe meine Sinnlichkeit, meine Erotik, meine Leidenschaft endlich so, wie ich es immer wollte. Und mein Traum ist wahr geworden. Meine Engel im Haus haben für mich gesorgt. Meine Engel im Himmel, sorry. Ich hatte niemals einen Orgasmus mit meinem Ex. Wie auch bei 5 Minuten Sex war er fertig. Danke Pornos. Deshalb habe ich auch nie etwas gespalten, deshalb habe ich auch ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Pornos. Ich habe ihm immer gesagt, dass mich dieses Anstatt stört. Wenn wir ein gemeinsames Sexleben gehabt hätten, wunderbar. Aber so, es war stattdessen. Das tut so weh, so ungeheuerlich weh. Und ich habe gesagt, geschrieben, gesungen, getanzt. Ich will Sex. Ich fühlte mich dadurch schon immer lebendig. So absolutes Leben leben. Eins mit mir und der Natur. Was kann schöner sein als Körper, die sich lieben? Aber er fühlte sich unter Druck gesetzt und hat seinen Druck an Pornos abgelassen. Ich war Hausfrau, Mutter, Köchin, Gärtnerin, aber keine Frau mehr. Diesen Satz, Leute, Leute, dieses sich abkoppeln von der eigenen Sexualität, dieses Narrativ des, wie heißt es immer, die schönste Nebensache wird es hier immer genannt, dieses Narrativ, wo wir Sex ständig zu etwas Schlimmen, Bösen, Dreckigen dämonisieren und Frauen zu verstehen geben, dass sie das ja gar nicht haben sollten, führt zu einer Abkopplung von einem Selbst und der eigenen Sexualität. Und das führt zu diesem Satz. Ich war Hausfrau, Mutter, Köchin, Gärtnerin, aber keine Frau mehr. Das ist für mich einer der grausamsten Sätze, die ich lesen kann. Ich werde nächstes Monat vermutlich wieder eine Folge machen zu mir selbst. Die Folge, die ihr letzten Samstag gehört habt, kam erstaunlich gut an. Ich habe gesagt, ich werde vermutlich über das Thema sprechen, was Sex mir in meinem Leben bedeutet. Aber ich wage zu behaupten, dass viel zu viele Menschen auf dieser Welt unterschätzen, was das Fernbleiben von Sexualität, was das Unterdrücken von Sex und Sexualität mit unserer Wahrnehmung, unseres Selbst und unseres Körpers macht. Was es mit uns macht. Gut, weiter mit der Mail. Jetzt ist mein Schreiben doch viel länger geworden als gedacht. Entschuldige bitte. Aber wenn ich einmal im Fluss bin, beim Schreiben oder beim Reden, kann ich mich schwer bremsen. Ach ja, ich bin auch noch eine Frau, die wahnsinnig gerne isst, viel isst und leidenschaftlich isst. Das bedient sicher auch ein Klischee. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, was du dir in den Hals schiebst. Ah, sorry. Sorry, liebe Katrin. Oder nein, Katharina? Habe ich Katrin oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich dich getauft habe. Hör einfach selbst nochmal zurück in der Folge. Wenn du mich irgendwas fragen möchtest, nur zu, ich kann absolut offen über alles sprechen. So wurde ich erzogen. Meine Eltern hatten bis zum Schluss Sex. Ich habe das immer mitbekommen. Mein Papa konnte kaum die Hand von meiner Mama lassen. Oh yeah. Dein Papa war. Der hat nichts anbrennen lassen. Guter Mann. So kannte ich das. Deshalb verstehe ich nicht, was mich damals so fesselte. Meine Therapeutin sagte, er war wohl ein verdeckter Narzisst. Na, danke auch. Ach, noch eine Sache. Mein neuer Freund und ich haben eine Fantasie. Er würde so gerne einmal zu einem Tantra-Masseur gehen. Einer, der mich verwöhnt und auch er verwöhnt wird. Und wir beide werden verwöhnt. Wir sehen dabei zu, im Kopf wunderschön. Er möchte auch mal einen Mann berühren, einfach so. Bietest du so etwas an? Könntest du dir so etwas grundsätzlich vorstellen? Hast du dazu Ideen, Meinungen, Erfahrungen? Ich biete durchaus Massagen für alle Geschlechter an und ich kann euch auch nacheinander massieren? Nebeneinander stelle ich mir schwer vor, weil ich habe nur zwei Hände. Nebeneinander wird schwer, nacheinander easy. Allerdings nehmt Zeit mit. Nehmt Zeit mit, weil pro Person mal locker 3, 4 Stunden. Nehmt Zeit mit. Aber ja, ist überhaupt kein Thema. Ich massiere gerne Männer. Also was heißt gerne? Es ist für mich einerlei, ob Mann, Frau, divers. Da liegt ein Mensch nackt und dieser Mensch möchte liebevoll berührt werden. Let's go. Ich bin voll dabei. Ja. Lern noch kurz, ja, ein bisschen Privates und dann. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verschreckt. Ich würde mich wirklich freuen, wieder von dir zu hören. Vor allem, dass ich die Folge nicht verpasse. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe es dir ja angekündigt. Ich habe ja auch eine E-Mail geschickt, wann diese Folge aufgezeichnet wird und wann sie dann draußen landet. Ja, bin gespannt, was du dann dazu sagst. Das war die erste Mail. Und die allein hat jetzt 20 Minuten. 20 Minuten in Anspruch genommen. Drum sagte ich, unterschätzt bitte nicht meine Hörermails. Puh, ich muss ja kurz ein bisschen sagen. Das war die leichtere E-Mail. Ob ihr es glaubt oder nicht, das war die leichtere der beiden Mails. Ja, kaum zu glauben, oder? Die zweite, die zweite Dame ist deutlich jünger. Warte, jetzt muss ich gerade selber rechnen, ist 32. Ja, doch, sie ist 32. Ja, ich muss sie gerade selbst ein bisschen sammeln. Das ist die E-Mail, die ich eben vorhin im Freibad gelesen habe, wo ich mir dachte, puh, bin ich gerade froh, dass ich das vorab nochmal gelesen habe. Starkes Stück. Ich kenne die Dame. Ja, sie ist Kundin bei mir. Aber ich wusste nicht so viele Details über die Ursachen, nenne ich es jetzt mal. Gut. Seid ihr bereit? Geht's bei euch wieder? Also falls ihr sagt, das war jetzt eine starke E-Mail und ihr braucht eine Pause, würde ich es verstehen. Drückt auf Pause bei dieser Folge, hört ein anderes Mal weiter, wenn ihr sagt, ihr habt noch Kapazitäten. Meine lieben Podcast-Club-Mitglieder haben gerade die Option nicht. Es tut mir leid. Bei euch geht es jetzt gleich direkt weiter. Geboren wurde ich 1993. Meine Mutter wie auch mein Vater kommen beide vom Land, stammen beide von Bauernhöfen ab. Er ist gelernter Tischler, der später gezwungen war, umzusatteln. Sie hatte die Handelsschule abgeschlossen, war jedoch schon vor 1990, dem Jahr, in dem mein Bruder geboren wurde, auf eigenen Wunsch hin nicht mehr berufstätig, sondern Hausfrau und Mutter. Die beiden haben 1975 sehr jung geheiratet. Sie war 19, er 23. Sie lebten anfangs zusammen in einer Wohnung. Ein paar Jahre nach der Hochzeit zogen sie dann auf den Hof meiner Großmutter. Die beiden führten ein Leben mit sehr traditioneller Rollenverteilung. Sprich, meine Mutter war zu Hause bei den Kindern, mein Vater ging arbeiten. Er verdiente das Geld. Sie befasste sich mit dem, was sie sich unter Erziehung vorstellte. Mein Vater war in der Hinsicht eher wenig präsent, kaum involviert. Den Löwenanteil hinsichtlich Erziehung hat meine Mutter übernommen. Mein Vater war entweder in der Firma, die ihn jeweils gerade beschäftigte, oder er war mit den zahlreichen notwendigen Arbeiten auf und rund um den Hof beschäftigt. Heu machen, Bäume fällen und Holz für die Heizung draus machen und was sonst noch alles anfiel. Er hatte eigentlich immer zu tun. An dieser Stelle ein ganz anderer Satz. Das sind so die Dinge, die ich wirklich nicht abkann. Dass eigentlich immer irgendwo was zu tun ist rund ums Haus und um die Wohnung und sonstiges. Ich gehöre da wirklich zu der Sorte Mann. Ich zahle da lieber einen Handwerker. Genau aus diesem Grund. Hier haben wir ein Kind, die sagt, ihr Vater war quasi nie da, auch wenn er da war, hatte er immer irgendwo was zu tun. Nee, wäre voll nicht meins, voll nicht meins. Gut, Verzeihung, war eine Anekdote jetzt. Aber so ein Satz, wenn ich das lese, da sticht's mich. Aber auch wenn er sich nur selten aktiv in unsere Erziehung einbrachte, waren seine Ansichten doch, wenn nicht prägend, dann zumindest eine Warnung. Also der Vater, der hat sich nicht in die Beziehung eingemischt, aber man wollte quasi nicht auf seine Gegenseite stehen. Ich erlebte meine Kindheit und Jugend so, dass für meinen Bruder eine Handvoll Regeln galten und für mich eine ganze Kiste mit weitaus mehr und deutlich strengeren. Mein Bruder hatte in der Kindheit einen gewissen Drang, seine Regeln zu umgehen und auszuhebeln, was für ihn zumeist keine Konsequenzen hatte. Ich hingegen wurde deutlich öfter und auch härter bestraft, selbst für nur kleine Verfehlungen. Es war durchaus nicht selten, dass meine Mutter körperliche Gewalt anwandte. Je älter wir wurden, umso deutlicher kamen die Unterschiede dessen zutage, was für meinen Bruder und mich galt. Mein Bruder durfte sich stets frei bewegen und gehen, wohin er nur wollte. Da wurden ihm keinerlei Steine in den Weg gelegt. Ich hingegen musste für alles erstmal bitten und betteln und hörte dennoch oft ein Nein. Konkret sah das zum Beispiel so aus, dass mein Bruder mit 15, 16 ohne Probleme mit Leuten hätte ausgehen dürfen. Er tat es nicht, weil er keine Lust hatte. Aber es stand ihm definitiv frei. Zu der Zeit war ich so 12, 13 Jahre alt. Und meine Mutter betonte stets, wenn ich in dieses Alter käme, also das Alter des Bruders, und es bei mir soweit wäre, würden für mich die gleichen Regeln gelten. Soll heißen, sie wäre okay damit, solange ich verspreche, niemals mit jemandem mitzufahren, da die Person hier getrunken haben könnte. Stattdessen sollte ich sie, egal um welche Uhrzeit, anrufen und sie würde mich abholen. Als ich dann jedoch in das Alter kam, wo diese Regelung schlagend geworden wäre, die ja durchaus vernünftig klang, war davon ganz plötzlich keine Rede mehr. Stattdessen erhielt ich, als ich das erste Mal darum bat, sofort ein generelles Ausgeh- und Alkoholverbot, mit der Begründung, dass alles sei viel zu gefährlich. Generell durfte ich niemals alleine das Haus verlassen, nicht bei Freundinnen übernachten, nicht mit Leuten sprechen, die von meiner Mutter nicht für sicher befunden wurden, nicht auf irgendwelche Schulreisen mitfahren etc. Ich stand permanent unter Aufsicht, hatte keinerlei Privatsphäre. Meine Zimmertür war eine Schiebetür ohne Schloss. All dies wurde stets damit begründet, dass mir ja sonst wer weiß was zustoßen wird. Nicht könnte, sondern definitiv wird. Meine Mutter betonte immer wieder, wie gefährlich und böse doch die Welt da draußen sei und wenn ich alleine rausginge, würde ich definitiv überfallen, ausgeraubt, vergewaltigt und ermordet werden und es bestünde für mich nicht die geringste Chance, das in irgendeiner Weise zu verhindern. Komplett egal, wie gut ich aufpassen würde oder wie vorsichtig ich wäre. Da halfen keine Diskussionen, kein vernünftiges Argumentieren, nichts. Da wir ja auf dem Land lebten, und zwar so sehr abgeschieden, dass sich dort Fuchs und Henne gute Nacht sagten, hatte ich auch keinerlei Möglichkeit, mal auszubüchsen. All das führte dazu, dass von den paar Freunden, die ich hatte, mit der Zeit der Reihe nach einer nach dem anderen aus meinem Leben verschwand. Ich wurde zunehmend isolierter. Was mir blieb, war das Internet. Da meine Mutter sich damit nicht auskannte, fehlten ihr hier die Kontrollmöglichkeiten, so dass ich dort eine gewisse Freiheit genoss. Ich rebellierte vergleichsweise zahm. Ich war auf Szene 1, das ist so eine Teenager-Plattform hier in Österreich, unterwegs und auf einer Plattform namens BearShare, die eigentlich hauptsächlich zum Musik herunterladen gedacht war, über die man aber auch mit Usern aus allen Herrenländern chatten konnte. Apropos Chat, wir haben eine Chatnachricht. Klingt doch eher so, als hätte der Vater auch was gesucht, was er tun könnte, um keine Zeit zu haben. Puh, das ist hartes Take. Solche Väter gibt's. Väter, die um jeden Preis irgendetwas anderes tun, nur um keine Zeit zu haben. Solche Väter gibt's. Ob dieser so einer war, ist, ich habe jetzt vergessen. Ja, danke für den Kommentar. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht gedacht, dass die auch gibt. Wir waren bei BearShare und den Chat-Usern. Ich lernte ein paar Menschen kennen, konnte mich austauschen, lernte mit der Zeit auch zu flirten. All das unter der ahnungslosen Nase meiner Mutter, die gewiss nicht erfreut gewesen wäre, wenn sie gewusst hätte, was ich online so machte. Reale Dates konnte ich anfangs gar nicht haben. Nach reichlich Bitten und Flehen, zahllosen tränenreichen Streits und letztendlich einer ziemlichen Knebelvereinbarung gelang es mir am Ende doch, ein Ja zu erringen. Jedoch nur unter sehr strengen Auflagen. Es durfte nur an einem von meiner Mutter bestimmten Ort stattfinden, zum Beispiel in einem Café. Es durfte keinenfalls länger als 2 Stunden dauern, und ich brauchte entweder sie oder meinen Bruder als Aufsicht in der Nähe. Hätte ich auch nur einem dieser Punkte widersprochen, hätte ich nicht gehen dürfen. Das resultierte entsprechend darin, dass bis auf ein paar mitleidige Ausnahmen alle anderen Interessenten das Weite suchten. Mit 16, sie ist jetzt erst 16 in dieser Geschichte, lernte ich online Daniel kennen. Er war älter als ich, lebte in einer kleinen Stadt, hatte seine eigene Wohnung und er stellte mir ein Leben in Freiheit in Aussicht. Wenn ich es nun schaffen würde, aus meinem goldenen Käfig zu entfliehen. Ich verliebte mich, wollte sehnlichst Zeit mit ihm verbringen, ohne ständig einen Bewacher daneben zu haben oder wie das nun mal so ist, wollte ich auch irgendwann mit ihm schlafen. Ich war zwar zu der Zeit noch Jungfrau, wie hätte es auch anders sein können bei all den Regeln? Auf alle Fälle wäre 16 jetzt nicht unbedingt ein ungewöhnliches Alter für das erste Mal. Nö, 16 ist gar nicht ungewöhnlich. Natürlich ahnte meine Mutter, dass das demnächst ein Thema werden würde. Doch anstatt offen mit mir darüber zu sprechen, mir Verhütung ans Herz zu legen, mir zuzuhören und Fragen zu beantworten oder eventuelle Ängste auszuräumen, ging sie in die Gegenoffensive. Als sie merkte, dass ich sozusagen ins gefährliche Alter gekommen bin, sprach sie das Thema Sex genau ein einziges Mal an. Dieses Gespräch war für mich äußerst unangenehm aus zwei Gründen. Zum einen hatte ich mit ihr einfach nicht die Vertrauensbasis, die notwendig wäre, um solch ein Gespräch offen führen zu können. Und zum anderen war meine Mutter derart felsenfest davon überzeugt, dass Daniel und ich uns auf der Stelle bespringen würden, sobald wir uns auch nur eine Sekunde miteinander allein wären. Sie sagte mir Folgendes: Sex sollten nur Verheiratete haben und dann auch nur, um Nachwuchs zu zeugen. Außerdem sei es doch so, wenn man die Gelegenheit hat, Sex zu haben, könne man sich unmöglich zurückhalten und ganz egal, welche Maßnahmen man auch ergreife, es würde absolut unvermeidlich in einer Schwangerschaft enden. Das waren exakt die Worte, die sie gebrauchte. Anschließend war das Thema für sie durch und jeder weitere Versuch, noch einmal darüber zu sprechen, wurde abgeschmettert. Es half auch nichts, dass ich anmerkte, dass ich ohnehin noch etwas hätte warten wollen und Daniel und ich das auch so besprochen hatten. Sie blieb vehement dabei, dass es unmöglich sei, sich zurückzuhalten, sobald ich einen Fuß in seine Wohnung setzen würde. Das klingt nach so einer herzlichen Mutterfigur. Aber glaubt mir, die Mail geht noch weiter. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ab diesem Zeitpunkt galten für mich noch strengere Regeln. Wenn ich Daniel sehen wollte, dann wie bisher zu den Bedingungen, die bereits für Dates festgelegt waren. Alles darüber hinaus war verboten. Ich durfte nicht einmal mehr mit ihm telefonieren, wenn nicht noch jemand mit mir im Raum war. Boah, könnt ihr euch das vorstellen, Leute? Könnt ihr euch das vorstellen? Bezüglich der Einhaltung blieb meine Mutter bemerkenswert stur. Als sie merkte, dass Daniel sich von all dem jedoch nicht vergraulen ließ, ging sie dazu über, unsere Verabredungen zu torpedieren. Ein volles Jahr lang ging das so, dass ich mir erst die Erlaubnis für ein Date nach Vorschrift einholte und sie auch bekam, und kurz vor der besagten Verabredung zwang meine Mutter mich dazu, abzusagen. Da fehlen mir echt die Worte. Da echt bleibt mir das Wort im Hals stecken. Eines schönen Tages bin ich mal explodiert, weil ich es nicht mehr aushielt. Ich war 17 und kurz vorm Durchdrehen. Ich fing einen riesengroßen Streit mit ihr an und fragte sie schließlich, ob sie denn wollte, dass ich als alte Jungfer ende. Zunächst schien es, als wäre ich endlich zu ihr durchgedrungen. Sie zeigte Verständnis dafür, wie ich mich fühlte, und blieb aber dennoch hart. Zugleich köderte sie mich jedoch mit der Aussicht und der Zusicherung, dass sie meine Fesseln lösen würde, wenn ich erst 18 wäre. Ab dann könnte ich ja tun und lassen, was ich möchte. Offen gestanden war das genau das, was ich hatte hören müssen, um all das weiter mit mir machen zu lassen. Ich harrte also aus. Der 10. Tag der Freiheit vor Augen. Womit ich nicht gerechnet hatte, war ihr Plan, mich auch über den 18. Geburtstag hinaus weiter im Käfig zu halten. Sie zwang mich dazu, mich nach der Matura an der Linzer Uni für ein Fernstudium einzuschreiben. Matura ist bei uns in Österreich das Abitur, falls ihr das nicht wissen solltet. Für ein Studienfach, das sie ausgesucht hatte. Mir wurde dafür keinerlei Mitspracherecht zugestanden, weder für die Fächerwahl noch für die Entscheidung, wo ich studieren würde. Was ich eigentlich wollte, war etwas ganz anderes, wurde jedoch nicht angehört oder gar in Betracht gezogen, denn das war ja, wie alles andere, zu gefährlich. Und hätte mich noch aus dem Haus geholt, was sie ja unter gar keinen Umständen wollte. Als ich dann 18 wurde, war auch nicht mehr die Rede von, dann kannst du tun, was du willst, nicht mal mehr als Lüge. Stattdessen wurde es ersetzt durch den Klassiker: Solange du unter meinem Dach wohnst, hast du meine Regeln zu befolgen, egal wie alt du bist. Zu diesem Zeitpunkt war ich durch. Die jahrelange Isolation, nicht nur völlig unfähig, dem irgendetwas entgegenzusetzen, ich hatte auch, wie gesagt, keine Freunde mehr übrig, da ich niemals irgendwo mitmachen oder mitfahren durfte, hatten sich alle abgewandt über die Jahre. Ich resignierte, ließ alles einfach nur noch geschehen und fand mich mit meinem Schicksal als Vogel in Käfighaltung ab. Der Wendepunkt, der mich letzten Endes in mein heutiges Leben komplett, in mein heutiges komplett konträres Leben geführt hat, war der 23. November 2011, einen Monat vor Weihnachten. Dies war der Tag, an dem meine Mutter überraschend und unerwartet gestorben ist. Das klingt jetzt wahrscheinlich für andere extrem und schrecklich, sowas zu sagen, aber mir hätte nichts Besseres passieren können. Dieser Tag markiert den Beginn meiner Freiheit und eines neuen Lebens, eines neuen Anfangs. Ich bin zu Daniel gezogen, beziehungsweise zu ihm geflohen, trifft es besser. Die erste Zeit war sehr schwer für mich. Ich war in einer Schockstarre. Zu einem, weil einen so ein Verlust dennoch hart trifft, auch wenn man kein gutes Verhältnis zueinander hatte. Zum anderen lag es aber auch daran, dass ich mit dem plötzlichen Wegfall meiner Ketten heillos überfordert war. Meine Mutter hatte mir nichts beigebracht, was für ein selbstbestimmtes Leben außerhalb des Elternhauses wichtig gewesen wäre. Ich musste mit 18 alles von Beginn an lernen, was andere Leute bereits im Laufe ihrer Jugendjahre vermittelt bekommen. Seien es nun Dinge wie Wäsche waschen, kochen oder alle möglichen sozialen Normen und der Umgang mit anderen Menschen. Anfangs musste ich mich auch regelrecht dazu zwingen, die Wohnung auch mal alleine zu verlassen und die Stadt zu erkunden, da sich in mir über die Jahre eine enorme Angst vor dieser Welt da draußen manifestiert hatte, eifrig geschürt durch die Warnungen meiner Mutter. Als ich damit anfing, gegen diese Angst zu arbeiten und sie schließlich Stück für Stück abzulegen, kam auch Schritt für Schritt der Mut, ihre Regeln eine nach der anderen zu brechen. Heute gehe ich raus, allein oder in Begleitung. Ich fahre allein in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich steige zu Menschen, die ich kenne, ins Auto und fahre mit. Ich reise im In- und Ausland, sogar ans Meer. Ich gehe aus, ich trinke ab und zu Alkohol, in Maßen. Ich spreche mit Menschen, auch mit Männern. Ich führe eine gesunde Beziehung. Ich habe Sex, nicht nur mit meinem jetzigen Partner vor mehr als 8 Jahren, sondern auch mit anderen, da meine Beziehung offen ist. Letzteres wäre ein Thema, bei dem sich meine Mutter nicht bloß im Grab umdrehen würde, sondern sie würde rotieren und Salti schlagen, wenn sie es wüsste. Wenn sie wüsste, was ich heute für ein Leben führe und insbesondere wenn sie wüsste, dass ich mich sexuell in den vergangenen 13 Jahren genüsslich und ich betone genüsslich ausgetobt habe und dass ich meine Sexualität heute frei lebe, ohne von jemandem Einschränkungen auferlegt zu bekommen, würde sie ausrasten. Dass ich mir bereits 2-mal eine Tantra-Massage gegönnt habe und es wieder tun würde und werde, würde bei ihr mindestens eine Sicherung durchbrennen lassen. Dass ich in den vergangenen Jahren auch eine Phase in meiner Geschichte hatte, in der ich meinen Körper verkauft habe, weil die Umstände es notwendig gemacht haben, würde sie tot umfallen, wenn sie nicht bereits begraben wäre. Und noch viel schlimmer wäre für sie der Umstand, dass ich mich dafür nicht schäme, dass dies ein Teil meiner Geschichte ist. Heute bin ich im Reinen mit mir, damit wie ich bin, mit der Art, wie meine Sexualität ist und wie ich sie lebe. Doch der Weg hierhin war sehr hart und steinig. Es war viel Überwindung nötig, diese Fesseln abzuwerfen, die mir auferlegt und anerzogen wurden. Viel Arbeit, reichlich Mut und Jahre der Therapie. Zeit meines Lebens hatte ich nie das Gefühl, offen mit meinen Eltern über irgendetwas reden zu können oder mit Problemen, egal ob kleine oder ernste, zu ihnen kommen zu können. Wenn ich es versucht habe, kam stets nur der erhobene Finger, ein paar verbale Ohrfeigen, ein paar richtige Ohrfeigen und letzterer Konsequenz immer noch engere Fesseln. Also kam ich irgendwann auch nicht mehr zu ihnen. Ich holte mir meine Ratschläge woanders, ich tat Dinge heimlich, sofern mein Eingesperrtsein dies zuließ und letztendlich bin ich bei erster Gelegenheit ausgebrochen und geflohen. Meine Mutter lebt nicht mehr, sie kann also nicht zu meiner Entwicklung sagen oder irgendwas von dem revidieren, was sie getan hat. Was meinen Vater angeht, wir haben mittlerweile keinen Kontakt mehr. Ich habe mehrfach versucht, eine Basis mit ihm zu finden, aber letzten Endes kommt es immer auf das Gleiche hinaus. Seine Weltanschauung ist die richtige, meine folglich die falsche. Er weiß so gut wie nichts von mir und es kümmert ihn auch nicht, dass es so ist. Und da wir uns nie wirklich nahe waren, kann ich auch mit ihm nicht wirklich über die wichtigen Dinge sprechen, mich ihm nicht anvertrauen oder bei irgendetwas um Rat bitten. Als ich damals ausgezogen bin, war er überdeutlich. Ich kann nicht zurückkommen. Sollte ich einmal im Leben Schiffbruch erleiden? Dass sich an dieser Haltung in 13 Jahren nichts geändert hat, ist auch der Grund, wieso er bis heute so einiges von mir nicht weiß. Wenn er diese Dinge von mir wüsste, die schweren Zeiten, die ich durchgestanden habe, oder auch den Umstand, dass ich heute in einer offenen Beziehung lebe, würde er entweder genauso ausrasten, wie meine Mutter es täte, oder er würde einfach eiskalt meine Existenz verleugnen. Ich wäre dann nicht mehr seine Tochter. Ich habe lange gebraucht, um meinen Frieden damit zu machen. Oder eigentlich bin ich noch mitten im Prozess. Ich kann allen Eltern da draußen nur eins raten. Versucht euch vorzustellen, ihr wärt in der Lage eures Kindes bzw. eurer Kinder. Und versucht euch vorzustellen, was ihr euch dann wünschen würdet von euren Eltern. Und dann versucht, diese Eltern für eure Kinder zu sein. Versucht so zu sein, wie ihr es euch von euren Eltern gewünscht habt. Es macht einen unglaublich großen Unterschied für eure Kinder und letztlich auch für euch selbst. Bitte entschuldige, dass es so lang geworden ist. Alles Liebe. Hier steht gerade im Chat, die Mutter ist doch keinen Tag zu früh gestorben. Ich habe gerade einen Satz auf der Zunge. Und überlege, ob ich ihn überhaupt äußern soll. Ihr kennt mich aber jetzt mittlerweile alle gut genug, um zu wissen, dass ich mich normalerweise nicht zurückhalte oder zensiere. Nur es gibt Themen. Ja, genau. Du schreibst es gerade richtig im Chat. Ich würde es so gern sagen, aber es gibt Themen im Leben, über die spricht man nicht so leichtfertig. Was wir hier in dieser Mail haben, klingt natürlich für viele da draußen wie ein Extrembeispiel. Und es ist ein extremes Beispiel. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Gefangenschaft. Es ist ein Käfig, was hier beschrieben wurde. Aber solche Käfige gibt es auch in ganz gut versteckter Form. Käfige, die eben auch durch Verbote, Drohungen, Angstmache entstehen. Nicht jeder Käfig ist ein Bauernhof im Nirgendwo. Es gibt Käfige, die entstehen mitten in der Großstadt. In einer Wohnung, in einer Mietwohnung. Sie entstehen in den Köpfen junger Mädchen, von den Menschen, die ihr am wichtigsten sind, nämlich ihren Eltern und ihrem eigentlich wichtigsten Vorbild, ihrer Mutter, in den Kopf gesetzt werden. Ängste, Regeln, Drohungen und so weiter und so fort. Und wie oft ich immer höre, nein, 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 ich war schon immer so. Das ist, wie ich denke. Keiner von uns denkt, wie er denkt oder sie denkt. Wir sind alle geprägt durch Eltern, Freunde, Familien, Schulfreunde, Lehrer, Arbeitskollegen, Medien. All das prägt uns. Dagegen kannst du dich gar nicht wehren. Und es gibt so viele Muster und Strukturen und Vorstellungen, Moralen, was auch immer, nennt es, wie du es willst, da draußen in der Welt der Beziehungen, der Sexualität und auch in der Lebensmoral junger Frauen Muster, die eingestampft wurden, die eingebläut wurden, die eingeohrfeigt wurden, wie wir es hier jetzt auch gehört haben. Muster, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und die ihr auch von euren Müttern bekommen habt, von euren Vätern, Tanten, Onkeln, Omas, Opas. Und die ihr heute lebt als, ja, ist das selbstverständlich, natürlich, so und nicht anders. Doch anders. Es geht anders. Und das heißt nicht, dass ihr zwingend mit eurer Familie brechen müsst. In diesem Fall, wenn man diese E-Mail bedenkt, ist es sehr klug, mit dieser Familie zu brechen. Aber um mal einen großen Teil der Eltern da draußen auch in Schutz zu nehmen, sie wissen es ja selber nicht besser. Eure Eltern stammen vielleicht aus einem ähnlichen Verhältnis wie die junge Frau aus dieser E-Mail. Eure Eltern hatten vielleicht genauso emotional unzugängliche Eltern zu Hause. Eure Großeltern wirken heute vielleicht zuckersüß und ihr erinnert euch daran, dass sie euch Ostereier und Schokolade gegeben haben. Aber das heißt nicht, dass eure Großeltern eine gute sexuelle Aufklärung hatten und eure Eltern dadurch gut sexuell aufgeklärt wurden. Generationsübergreifend wird so ein Schrott weitergegeben. Und dann passiert sowas. Eine junge Frau, die nicht nur einen mentalen Käfig bekommen hat durch diese Regeln, sondern die wirklich eingesperrt war. Und ihr habt das selber gehört. Obwohl sie dann schon frei war, hatte sie Schwierigkeiten rauszugehen. Die Worte ihrer Mutter haben sie noch immer in eine Wohnung eingesperrt. Nicht mehr ihr Zuhause, sondern die Wohnung ihres Freundes. Und sie hatte Probleme, da rauszugehen. Allein. Weil die Worte der Mutter so tief saßen. Und so geht's uns allen. Die Worte der Menschen, die uns geprägt haben, sitzen tief. Es ist allerdings an uns, wie weit wir die Prägung wirklich in unser Leben mit weiternehmen. Erst recht dann, wenn wir erwachsen werden und eigene Leben führen. Diese junge Dame lebt jetzt ein ganz anderes Leben als das, was ihr geprägt wurde. Ich lebe viele Aspekte meines Lebens anders, als sie geprägt wurden. Höre dafür die letzte Folge, wo es um meine Herkunft geht. Ich habe sehr vieles meiner Herkunft einfach komplett links liegen gelassen, abgelegt, weil das passt nicht in mein Leben, das gehört nicht zu mir. Das lehne ich sogar teilweise vehement ab. Diese Entscheidung hat jeder da draußen. Alle, die ihr hier zuhört, männlich, weiblich, divers, alt, jung, groß, klein. Ihr habt die Entscheidung. Es ist euer Leben. Und euer ist ganz allein. Raus aus den Käfigen, sage ich da nur. Gut. Ja. Ich sagte doch, zwei E-Mails und wir werden eine ganze Podcast-Folge füllen damit. Zwei E-Mails, wir haben eine Podcast-Folge voll und ich habe echt das Gefühl, hier gerade so eine richtig emotionale Schwere zu spüren. Der Chat ist fast komplett still, bis auf eben diese wenigen Nachrichten, die da kamen. Zwei E-Mails, die es geschafft haben, dass hier jeder gerade so ein bisschen nachdenklich schweigt. Außer mir, ich muss labern, weil sonst ist die Folge, sonst hört ich hier nichts. Aber ja, ich danke den beiden Frauen fürs Öffnen, für diesen Blick in die sexuelle Revolution von Frauen. Bei der einen passierte es eben in ihren 50ern, nach 26 Jahren Ehe. Bei der anderen in, Moment, wann ist die Mutter gestorben? Sekunde, wie alt war sie da, als es anfing? Ah, ich habe das Jahr jetzt vergessen. 2011, und sie ist 93 geboren, das heißt, sie war genau 18. Sie war genau 18, als ihre Mutter plötzlich verstarb. Ja. Bei der einen mit 18, bei der anderen mit 50. Meine, das ist genau die Spanne meiner Kundinnen. Nein, stimmt nicht. Ich hatte schon Kundinnen Ü60. Und die jüngste war 19. Es ist nie zu spät oder zu früh für euch selbst zu entscheiden. Mich könnt ihr buchen, wenn ihr volljährig seid. Und diesen Podcast kann jeder hören. Ich vermute mal, dass auch Menschen unter der Volljährigkeit diesen Podcast irgendwann zu hören bekommen. Und du kannst trotzdem schon Entscheidungen für dich treffen, welche der Prägungen deiner Eltern du wirklich mitnimmst. Heißt nicht, du sollst deinen Eltern jetzt quasi auf den Tisch kacken, aber du musst nicht immer alles blind annehmen, was deine Eltern dir prägen. Entscheide für dich selbst in deinem Leben. Und wenn du dann volljährig bist und ein eigenes Leben führst, dann führe es nach deinen eigenen Werten. Mach aus dir einen Menschen, auf den du im Spiegel stolz sein kannst. Heißt, wie gesagt, nicht, dass du deinen Eltern irgendwie respektlos gegenüber sein sollst. Heißt nicht, dass deine Eltern automatisch etwas falsch machen. Aber die Entscheidung, was für ein Leben du führst, ist immer noch deine, nicht die deiner Eltern. Den Tipp möchte ich auch jenen mitgeben, die noch nicht 18 sind. Gut. An euch alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei seid hier in diesem Podcast. Empfiehlt mich weiter, bewertet mich mit 5 Sternen, was auch immer. Kommt in meinen Podcast Clan, kostet euch nur 5 € im Monat. Oder spendet an diesem Podcast, wenn ihr sagt, ihr wollt den lieben Sinan unterstützen. Ihr findet den Spendenlink auf meiner Homepage oder auch hier in der Episodenbeschreibung. Könnt ihr mir gerne per PayPal eine Spende zukommen lassen. Wenn ihr sagt, ihr habt kein PayPal, schreibt mir eine E-Mail viking.tantra@gmail.com. Ich lasse euch auch gerne meine Kontodaten zukommen. Könnt ihr auch so eine Spende schicken. Ich freue mich wirklich, wenn ihr mich unterstützt, damit ich hier noch weiter Content raushauen kann, damit ich hier weiter geile Themen und vielleicht auch wieder mal ein paar coole Interviewgäste reinholen kann. Ich verabschiede mich jetzt in einen doch sehr, sehr müden Sonntag. Und wünsche euch da draußen aber trotzdem wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.